Lesepause.
Maggie stand da und rieb die kalten Füße aneinander. Du gehst schlafen. Manchmal warf Mosey aufs Bett wie einen Sack Nüsse, wenn es wieder mal zu spät geworden war. Manchmal jagte er sie nach dem Abendessen durchs Haus, bis sie atemlos vor Lachen in ihr Zimmer entkam. Und manchmal war er so müde, dass er sich auf dem Sofa ausstreckte und sie ihm einen Kaffee kochte, bevor sie schlafen ging. Aber nie, niemals zuvor hatte er sie so ins Bett geschickt wie eben. Eine Ahnung, klebrig von Angst, machte sich in ihrem Herzen breit, dass mit diesem Fremden, dessen Name so seltsam und doch vertraut klang, etwas Bedrohliches in ihr Leben geschlüpft war. Und sie wünschte sich, mit solcher Heftigkeit, dass sie selbst erschrak, dass sie Mo nicht geholt hätte und dass Staubfinger draußen geblieben wäre, bis der Regen ihn fortgeschwemmt hätte. Als die Tür zur Werkstatt noch einmal aufging, schrak sie zusammen. »Du stehst ja immer noch da«, sagte Mo. »Geh ins Bett, Maggie. Los!« Er hatte diese kleine Falte über der Nase, die nur erschien, wenn ihm etwas wirklich Sorgen machte, und blickte durch sie hindurch, als wäre er mit den Gedanken ganz woanders. Die Ahnung in Maggies Herzen wuchs und spreizte schwarze Flügel. »Schick ihn wieder weg, Mo«, sagte sie, während sie auf ihr Zimmer »Schick ihn wieder weg, Mo«, sagte sie, während er sie auf ihr Zimmer zuschob. »Bitte, schick ihn weg, ich kann ihn nicht leiden.« Mo lehnte sich in ihre offene Tür. »Wenn du morgen aufstehst, ist er fort. Ehrenwort.« »Ehrenwort? Ohne gekreuzte Finger?« Maggie blickte ihm fest in die Augen. Sie sah immer, wenn Mo log, auch wenn er sich noch so viel Mühe gab, es vor ihr zu verbergen. »Ohne gekreuzte Finger«, sagte er und hielt zum Beweis beide Hände hoch. Dann schloss er die Tür hinter sich, obwohl er wusste, dass sie das nicht mochte. Maggie presste lauschend das Ohr dagegen. Sie hörte Geschirr klappern. »Ach, der Fuchsbart bekam einen Tee zum Aufwärmen. Ich hoffe, er bekommt eine Lungenentzündung«, dachte Maggie. Er musste ja nicht gleich daran sterben, wie die Mutter ihrer Englischlehrerin. Maggie hörte, wie der Kessel in der Küche pfiff und Mo mit einem Tablett voll klapperndem Geschirr zurück in die Werkstatt ging. Nachdem er die Tür zugezogen hatte, wartete sie vorsichtshalber noch ein paar Sekunden, auch wenn es ihr schwer fiel. Dann schlich sie wieder hinaus auf den Flur. An der Tür zu Mo's Werkstatt hing ein Schild, ein schmales Blechschild. Maggie kannte die Wörter darauf auswendig. An den altmodisch spitzgliedrigen Buchstaben hatte sie mit 5 Jahren das Lesen geübt. Manche Bücher müssen gekostet werden, manche verschlingt man und nur einige wenige kaut man und verdaut sie ganz. Damals, als sie noch auf eine Kiste hatte klettern müssen, um das Schild zu entziffern, hatte sie geglaubt, dass das Kauen wörtlich gemeint war und sich voll Abscheu gefragt, warum Mo ausgerechnet die Worte eines Bücherschänders an seine Tür gehängt hatte. Inzwischen wusste sie, was gemeint war, aber heute, in dieser Nacht, interessierten sie die geschriebenen Wörter nicht. Die gesprochenen Wörter wollte sie verstehen, die geraunten, leisen, fast unverständlichen Wörter, die die beiden Männer hinter der Tür wechselten. »Unterschätze sie nicht«, hörte sie Staubfinger sagen. Seine Stimme klang so anders als Mo's Stimme. Keine Stimme klang so wie die ihres Vaters. Mo konnte Bilder mit ihr in die blanke Luft malen. »Er würde alles tun, um es zu bekommen«, das war wieder Staubfinger. »Und alles, glaub mir, heißt alles.« »Ich werde es ihm nie geben«, das war Mo. »Aber er wird es so oder so bekommen. Ich sage es dir nochmal, sie haben deine Spur.« »Das wäre nicht das erste Mal. Bisher konnte ich sie immer abschütteln.« »Ach ja? Und wie lange denkst du, geht das noch gut? Und was ist mit deiner Tochter? Willst du mir etwa erzählen, dass es ihr gefällt, ständig von Ort zu Ort zu ziehen? Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede.« Hinter der Tür wurde es so still, dass Maggie kaum zu atmen wagte, aus Angst, die beiden Männer könnten es hören. Dann sprach ihr Vater wieder, zögernd, als fiel es seiner Zunge schwer, die Wörter zu formen. »Und was soll ich deiner Meinung nach tun? Komm mit mir, ich bring dich zu ihnen.« Eine Tasse klirrte, ein Löffel schlug gegen Porzellan. Wie groß kleine Geräusche in der Stille werden. »Du weißt, Capricorn hält sehr viel von deinen Talenten. Er würde sich sicherlich freuen, wenn du es ihm selber bringst. Der Neue, den er als Ersatz für dich aufgetrieben hat, ist ein furchtbarer Stümper.« Capricorn, noch so ein seltsamer Name. Staubfinger hat ihn hervorgestoßen, als könnte ihm der Klang die Zunge zerbeißen. Maggie bewegte die kalten Zehen. Die Kälte zog ihr schon bis in die Nase und sie verstand nicht viel von dem, was die beiden Männer redeten, doch sie versuchte, sich jedes einzelne Wort einzuprägen. In der Werkstatt war es wieder still geworden. Ich weiß nicht, sagte Mo schließlich. Seine Stimme klang so müde, dass es Maggie das Herz zusammenzog. Ich muss nachdenken. Was schätzt du, wann seine Männer hier sein werden?
Bald.
Wie ein Stein fiel das Wort in die Stille.
Bald, wiederholte Mo.
Na gut, dann werde ich mich bis morgen entscheiden. Hast du einen Platz zum Schlafen?
Oh, der findet sich immer, antwortete Staubfinger. Ich komme inzwischen ganz gut zurecht, obwohl mir immer noch alles zu schnell geht.
Sein Lachen klang nicht fröhlich. Aber ich würde gerne erfahren, wie du dich entscheidest. Ist es dir recht, wenn ich morgen wiederkomme? Gegen Mittag?
Sicher, ich hole Maggie um 13:30 von der Schule ab. Komm danach.
Maggie hörte, wie ein Stuhl zurückgeschoben wurde. Hastig kuschte sie zu ihrem Zimmer zurück. Als die Tür der Werkstatt aufging, zog sie gerade ihre Tür hinter sich zu. Die Decke bis ans Kinn gezogen, lag sie da und belauschte, wie ihr Vater sich von Staubfinger verabschiedete.
»Also, danke nochmal für die Warnung«, hörte sie ihn sagen.
Dann entfernten sich Staubfingers Schritte, langsam, stockend, als zögerte er vorzugehen, als hätte er noch nicht alles gesagt, was er sagen wollte. Doch schließlich war er fort und nur der Regen trommelte immer noch mit nassen Fingern gegen Maggies Fenster. Als Mo ihre Zimmertür öffnete, schloss sie rasch die Augen und versuchte so langsam zu atmen, wie man es im tiefsten, unschuldigsten Schlaf tut. Aber Mo war nicht dumm. Manchmal war er geradezu entsetzlich klug.
»Maggie, streck mal einen Fuß aus dem Bett«, sagte er.
Widerstrebend schob sie die immer noch kalten Zehen unter der Decke hervor und legte sie in Mos warme Hand.
»Wusst ich's doch«, sagte er, »du hast spioniert. Kannst du nicht wenigstens ein einziges Mal tun, was ich dir sage?«
Mit einem Seufzer schob er ihren Fuß zurück unter die köstlich warme Decke. Dann setzte er sich zu ihr aufs Bett, fuhr sich mit den Händen über das müde Gesicht und blickte aus dem Fenster. Sein Haar war dunkel wie Maulwurfsfell. Maggies Haar war blond wie das ihrer Mutter, von der sie nichts als ein paar blasse Fotos kannte.
»Sei froh, dass du ihr mehr ähnelst als mir«, sagte Mo immer.
»Mein Kopf würde sich gar nicht gut auf einem Mädchenhals machen.« Aber Maggie hätte ihm gern ähnlicher gesehen. Es gab kein Gesicht auf der Welt, das sie mehr liebte.
»Ich habe sowieso nichts von dem verstanden, was ihr geredet habt«, murmelte sie.
»Gut.« Mo starrte aus dem Fenster, als stünde Staubfinger immer noch auf dem Hof. Dann stand er auf und ging zur Tür. »Versuch noch etwas zu schlafen«, sagte er. Aber Maggie wollte nicht schlafen.
»Staubfinger, was ist das überhaupt für ein Name?«, sagte sie. »Und wieso nennt er dich Zauberzunge?«
Mo antwortete nicht. »Und dann der, der nach dir sucht. Ich habe gehört, als Staubfinger es gesagt hat. Capricorn, wer ist das?«
»Niemand, den du kennenlernen solltest.«
Ihr Vater drehte sich nicht um. »Ich dachte, du hättest nichts verstanden.
Bis morgen, Maggie.«
Diesmal ließ er die Tür offen. Das Licht aus dem Flur fiel auf ihr Bett. Es mischte sich mit dem Schwarz der Nacht, das durchs Fenster hereinsickerte, und Maggie lag da und wartete, dass die Dunkelheit endlich verschwand und das Gefühl von drohendem Unheil mit sich nehmen würde. Erst viel später begriff sie, dass das Unheil nicht in dieser Nacht geboren worden war. Es hatte sich nur zurückgeschlichen.